Ich wünsche euch frohe Pfingsten. Wir schreiben das Jahr 2024 und wenn wir jetzt zurückgehen, 1977, Pfingsten 1977, das war am 29. Mai 1977, hat die Gemeinde, die Baptistengemeinde in Rothenburg-Hempöfen eine Taufe gehabt in Bremen. Und da sind ein paar Leute hingegangen, ich auch. Und ich hatte damals meiner Oma gesagt, dass ich dann und dann mich taufen lasse. Und die ist auch dabei gewesen. Und auch, glaube ich, sogar ihre Tochter Hertha. Und für mich war das ein besonderer Tag. Also Pfingsten, 29. Mai 1977. Ich habe vorhin gerade nochmal gecheckt, ob ich das Datum richtig im Kopf hatte. Ich habe es sogar richtig im Kopf behalten. Und Pfingsten ist der Tag, wo Gott an dem Fest Shavuot, das ist ein jüdisches Fest, wir nennen das Pfingstfest, das ist das Wochenfest. Das war der Tag, wo die Juden sich daran erinnert haben, dass Gott die 10 Gebote auf dem Berg Sinai verkündet hat und dann aufgrund der 10 Gebote und des Bundesbuches mit ihnen einen Bund geschlossen hat. Es ist heute noch ein Fest, wo man daran denkt, wie dankbar sind wir, oh Gott, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns dein Wort auf den Tafeln gegeben hat, das Grundgesetz der 10 Gebote. Und der Geist kommt zu Pfingsten und nach 2. Korinther Kapitel 3 schreibt er die Gebote, das Wort Gottes, nicht ins Stein, sondern aufs Herz. Und da sagt Paulus, der Buchstabe tötet, also er damals nur in Stein geschrieben war, aber die Herzen nicht verändert hat, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wir haben also ein tolles Thema heute mit dem Pfingstfest. Gottes Geist verwandelt Sünder in Menschen, die Gott lieben, von Herzen lieben und die ihm gerne gehorchen und die ihm folgen. Aber wir treffen heute eine Person, wo es dann auch große Bewegungen gibt in Johannes 4. Das passt also, unser Text passt auch zu Pfingsten. Jesus als der Geber vom Wasser des Lebens, und das ist der Heilige Geist. Lass uns da mal reinhören. Wir machen das wieder in zwei Malen, also heute enden wir in Vers 19 an einer ganz spannenden Stelle und dann sage ich, Fortsetzung folgt nächstes Mal. Ja, wie man das so kennt von Serien. Und hören wir erst einmal die ersten Verse von Kapitel 4 und da merken wir, Jesus reist hier durch Samarien und die Frage ist, was passiert dann? Ab Vers 1. Als Jesus nun erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, wenn auch Jesus freilich selber nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wiederum weg nach Galiläa. Dabei war es aber notwendig, dass er Samarien durchreiste. Folglich kam er in eine Stadt Samariens, die Sychar hieß und nahe bei dem Feld lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich auch Jakobs Quellbrunnen. Jesus nun, erschöpft von der Reise, setzte sich gerade so beim Brunnen hin. Es war etwa die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu sie an, gib mir bitte zu trinken. Seine Jünger waren nämlich weggegangen in die Stadt, um etwas zum Essen einzukaufen. Da antwortete die Samariterin ihm, wie kann es sein, dass du als Jude von mir etwas zu trinken erbittest, obwohl ich doch eine samaritische Frau bin? Die Juden verkehren nämlich nicht mit Samaritern. Jesus antwortete ihr wie folgt, wenn du wüsstest von der Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir bitte zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Das ist der Vers 10, fasst gut das Ganze zusammen. Und das ist auch, daran orientiere ich mich auch bei der Predigt, heute und dann nächstes Mal. Es geht um 2 Dinge. Wer ist Jesus? Und was ist die Gabe Gottes? Und das Ganze entfaltet sich, was jetzt geschieht, entfaltet sich immer an diesen 2. Das ist wie eine Ellipse mit 2 Brennpunkten. Es sind immer die 2 Dinge, die vor Augen stehen. Wer ist der Redende? Wer mit dir redet? Jesus. Und dann, was will Gott dir geben? Und das ist auch für uns dasselbe. Die Frage für uns als Menschen ist, was denke ich von Jesus? Wie sehe ich ihn? Wer ist Jesus für mich? Und dann, was möchte Gott mir geben, auch durch Jesus geben? Was will Jesus selber mir geben? Und das ist letztlich auch das Geheimnis von Pfingsten. Und wenn du wüsstest von der Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir bitte zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Okay, bevor wir jetzt weitergehen bis Vers 19, würde ich gern hier innehalten. Wir haben jetzt mehrere Predigten gehabt zu Johannes, zum Johannesevangelium. Und wir sind jetzt am Anfang von Kapitel 4 und wir sind gerade im Bereich, einen ersten Block vom Johannesevangelium zu verlassen. Der nächste Block geht von unserem Kapitel 4 bis Kapitel 12. Und damit wir uns wappnen für die weitere Reise durchs Johannesevangelium, und ich habe die Hoffnung, so Gott will und ich lebe und ich die geplanten Predigten bis Dezember halten kann, dass ich bis zu Kapitel 12 komme. Und nach Kapitel 12 hat man dann die Passion, zuerst 13 bis 17, wie Jesus seine Jünger im engsten Kreis vorbereitet. Und dann kommt die eigentliche Passion, wo er dann gefangen genommen wird in Kapitel 18 und übel behandelt wird und schließlich auch ermordet wird und später die Auferstehung. Also wir kommen etwa bis Kapitel 12 mit dieser Serie. Und die Teile, die wir bis jetzt hatten in Kapitel 1 bis 3, sind folgende. Kapitel 1, 1 bis 18. Im Anfang war das Wort ward Fleisch, wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist der Prolog. Und der bereitet das ganze Evangelium vor. Die Themen, die dort auftauchen, und der Kernpunkt ist, Gott wurde Mensch. Also was man gern Weihnachten auch hat, als die Inkarnation Gottes. Gott wird Mensch und Gottes Herrlichkeit ist sichtbar im Leben dieses Menschen, Jesus von Nazareth. Und wir sahen seine Herrlichkeit, sagt Johannes, als einer der Augenzeugen. Also das Evangelium beginnt mit einem Paukenschlag. Aber schon in diesen ersten 18 Versen wird Johannes der Täufer zweimal erwähnt. Dieser Mann war eine Schlüsselfigur. Er ist, wie Jesus sagt, von allen, die von Menschen, von einer Frau geboren wurden, ist niemand aufgestanden, der größer ist als Johannes der Täufer. Das heißt, man kann das ganze AT durchgucken und die großen Glaubenshelden und sich die angucken und dann würde Jesus sagen, Leute, es gibt keinen in diesem Bereich, der größer ist als Johannes. Vielleicht waren Mose und Elia gleich groß. Er selber wird ja Elia genannt. Aber Johannes ist eine Riesenfigur, deswegen kann kein Evangelium ohne ihn auskommen. Alle vier Evangelien müssen von ihm reden. Deswegen wollte ich hier inhalten, weil in Kapitel 3 wird erwähnt, dass das Zeugnis, was danach kommt, dass er damals noch nicht im Gefängnis war. Das heißt, hier in Kapitel 1 bis 3 ist Johannes noch voll tätig. Aber er weiß schon, dass seine Zeit zu Ende geht, werden wir gleich sehen in diesem kurzen Überblick. Und in Kapitel 5 wird Jesus dann sagen, er war ein brennend und scheinend Licht, ihr wolltet aber nur für eine Weile fröhlich sein in seinem Licht. Also die Aufgabe, die er hatte, war riesig und die Leute haben einfach genossen, dass er ein beeindruckender Prophet ist. Aber viele haben nicht wirklich Buße getan und sein Leben war jetzt schon weg, zu Ende in Kapitel 5. Und Jesus redet dann auch mal von ihm, weil er ihn ja bezeugt hat als Lamm Gottes und als den, der mit dem Heiligen Geist tauft. Man hat in diesen Kapitel 1, 19 bis 3, 4, 4 Abschnitten, das sind fünf, hat man am Anfang und Ende, das ist, nennt man eine Inclusio, literarisch gesehen, wo der Autor eines Buches durch die Wiederholung eines Motives wie so einen Umschlag hat, indem er das reinsteckt und dass man erkennen kann, das ist ein Block für sich. Und das ist sozusagen der Johannesblock. Das ist nicht nur ein bisschen, sondern das ist der ganze Block von Kapitel 1, 19 bis 4, 4 leitet gewaltig am Anfang das Johannesevangelium ein. Und das erste ist, Johannes bezeugt im Kapitel 1, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Das ist ja riesig, ja, das ist der Erlöser der Welt. Er stirbt als Lamm, Opferlamm, mit seinem Blut bezahlt er die Schuld aller Menschen aller Zeiten. Das ist ein Riesenzeugnis. Und derselbe, der das ist, der das Lamm Gottes ist, ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft und er vergleicht seine Wassertaufe mit dem Wasser des Jordan, mit der Taufe im Heiligen Geist. Und dabei ist klar, das eine ist das Wasser vom Jordan, das irdische Wasser, und das andere ist das himmlische Wasser. Der Heilige Geist ist das Wasser des Lebens, das vom Thron Gottes in diese Welt strömt. Aus den offenen Wunden Jesu, die ihm geschlagen wurden, strömt es noch heute. zu den Sündern. Und deswegen bereitet schon dort, bereitet das unseren Text von heute vor. Heute geht es wieder um Wasser. Und ihr merkt, da geht es immer um Wasser. Ja? In Kapitel 1 geht es um Wasser, in Kapitel 2 wieder Wasser. Da nimmt er Wasser, da sind 6 Krüge und das waren etwa 600 Liter, die waren leer. Und dann hatten sie keinen Wein mehr. Und Jesus sagt, füllt diese Krüge mit Wasser. Und damit hat man das Bild vom Reinigungswasser der Juden. Und die Juden hatten verschiedene Reinigungsriten, das basierte letztlich auch auf den Büchern Mose. Und es geht immer darum, wie kann ich vor Gott kommen? Ich kann nur vor Gott kommen, wenn ich rein bin. Und da musste man Tauchbäder machen. Und deswegen waren das 600 Liter Wasserkrüge für eine Familie. War wahrscheinlich eine reiche Familie. Aber die brauchten so viel Wasser. Und jetzt benutzt Gott dieses Reinigungswasser und verwandelt es wahrscheinlich in Rotwein. Also in Wein. Ich nehme jetzt einfach mal einen Rotwein. Weil wir werden in Kapitel 6 sehen, dass praktisch Jesus sagt, mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Ich werde das nächste Mal nicht der Reihenfolge folgen. Im Juni komme ich wieder. Ich bin nur eine Woche weg. Und dann gibt's Abendmahl. Natürlich muss ich, wenn ich über Johannes predigen will, beim Abendmahl immer Johannes 6 nehmen. Und das geschieht im Juni und das geschieht im Juli. Ich werde jedes Mal einen Teil machen. Wieder aufgeteilt, das große Kapitel 6 in 2 Teile. Das macht mir Spaß. Ja, es macht mir so eine Freude. Es ist ein gewaltiges Buch. Es ist ein evangelistisches Buch. Es lässt unser Herz höher schlagen. Ja. Und du hast jetzt bei deinem Wasser zu Wein hast du eine Hochzeit. Das heißt, du hast hier eine Hochzeit und bei einer Hochzeit, bei einer Familie, die zwar reich ist, aber die nicht genug Wein eingekauft hat, weil die Leute waren so glücklich bei dieser Hochzeitswoche oder wie lange die ging, dass sie alles leer getrunken haben. Und dann verwandelt Christus das Wasser in Wein und das ist wahrscheinlich Rotwein. Und das ist sozusagen, wenn du das trinkst, genießt du halt diese irdische Feier. Aber das ist ein Abbild der himmlischen Hochzeitsfeier. Der Bräutigam, der Messias sollte kommen. Das ist eine Vorhersage aus dem Alten Testament. Unter anderem auch in Jesaja. Worauf ich jetzt nicht eingehe. Aber das ist, und da habe ich schon mal drüber gepredigt. Der Wein, in dem keine Hefe ist, in Jesaja dort. Wenn man den trinkt, hat man ewiges Leben. Und das ist auch hier schon sozusagen das erste Zeichen, wie ein Paukenschlag öffnet die Tür zum Thema das ewige Leben. Die Zeichen Jesu sind alle verbunden mit der Lehre, wer das annimmt, was Jesus bringt, der hat ewiges Leben. Und jetzt hat man in Kapitel 2 noch die Aktion im Tempel. Und das war in Zusammenhang mit dem Passa in Jerusalem. Ging Jesus zum Passafest, wie ein vernünftiger Jude das tut, und hat aber dann auch in der Zeit, wo er da war, viele Wunder getan, aber dann auch ein Ärgernis aufgerichtet. Er hat den Businessbetrieb im Tempel gestoppt und das war so furios, dass die eigentlichen Chefs, die dachten, wir sind die Chefs und die Tempelpolizei stand unter ihnen, aber sie haben die Tempelpolizei nicht losgeschickt, um ihn zu töten. Dieser Mann war gefährlich. Und wenn sie das offen gemacht haben, das wird dann auch deutlich später in der Passion, die wollten ihn nie offen sozusagen, die mussten ihn klammheilig in einer Nacht- und Nebelaktion nehmen, weil wenn sie das öffentlich gemacht hätten, hätte es Bürgerkrieg geben können, das wussten sie. Aber Jesus hat das gemacht und er wusste auch, die bringen mich um. Und als sie nach dem Zeichen fragen, sagt er sogar, was ist das Zeichen, dass du das tun kannst? Wer gibt dir die Erlaubnis? Brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen richte ich ihn wieder auf. Den kann nichts stoppen. Du kannst ihn umbringen, der kommt wieder. Aber wenn sie den Tempel abbrechen und er richtet ihn wieder auf, dann löst der aufgerichtete Leib Christi vom Tod am 3. Tag in der Auferstehung, der löst geistlich gesehen den irdischen Tempel, dieses große, große Bauwerk ab. Es ist überflüssig. Und Gott gibt den Juden noch 40 Jahre Buße. Zeit der Buße, dass sie ihn erkennen und annehmen. Und dann lässt er das Gericht kommen und dieser Tempel ist bis heute weg. Und damit merkt man, wie theologisch diese 3 Kapitel sind, die eingerahmt sind von Johannes am Anfang und am Ende. Seht ihr das? Ja? Und du hast immer wieder Kreuz und Auferstehung. Immer wieder. Das Wasser zu Wein ist, Rotwein wahrscheinlich, und weist auf das Blut Christi hin, das wir trinken und dadurch das ewige Leben haben, als den wahren Trank. Und diese Stelle zeigt Jesus, wie Johannes sagte, siehe, das ist Gottes Lamm. Ja, wann wird er denn geopfert? Am Passafest. Das Abbrechen des Tempels zeigt auch mit dem Zeitpunkt, wo es geschieht, er ist das Lamm Gottes. Und das Passalamm hat ja die Wirkung, die Israeliten, das war der Auslöser, das war die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und das Passahlamm Christi, sein Opfer ist die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde, aus der Sklaverei der Finsternis. Und da ist nicht der Oberherr der Pharao, sondern der Oberherr ist der Teufel. Wir werden das in Kapitel 8 sehen. Die Befreiung von der Sünde, das hängt alles zusammen, das ist alles genial, Leute. Dieses Johannesevangelium ist ein wunderbares, fantastisches, gewaltiges Evangelium, wo die einzelnen Geschichten nebeneinander kommen. Und wenn du den Zusammenhang siehst, siehst du, wie das alles ineinander übergreift. Deswegen mache ich zwischendurch mal so einen Überblick über das, was gewesen ist. Und dann hat man hier, wer an den am Kreuz Erhöhten glaubt, empfängt eine Geburt aus dem Geist durch das Wasser von oben. Wir haben das ja gesehen, Nikodemus, und er fragt, wie kann diese Geburt von oben geschehen? Die Jesus ja nennt, wer nicht geboren ist aus Wasser und Geist. Und das ist eine Geburt von oben. Das heißt, das Wasser, das die Geburt auslöst, ist auch von oben. Und das ist wieder unser Heiliger Geist. Aber nicht unter dem Bild dessen, dass ich trinke und dann lebe, sondern unter dem Bild, dass es eine Geburt auslöst, die von oben kommt und dass das Leben neu anfängt. Und jetzt sind wir reif, um weiterzulesen. In Vers 11 bis 19 und dann wenden wir uns sozusagen den Versen 1 bis 19 zu und gucken, was uns heute inhaltlich hier begegnet. Wer ist Jesus? Was ist seine Gabe? Das haben wir gesehen, darum geht's. Spricht zu ihm die Frau, Herr, du hast doch nichts zum Schöpfen und der Schacht ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch wohl nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnenschacht gegeben hat und selbst aus ihm trank und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete ihr wie folgt. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer auch immer aber trinkt von dem Wasser, das ich ihm geben werde, der wird gewiss keinen Durst mehr empfinden bis in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle von Wasser werden, welches bis ins ewige Leben weiter sprudelt. Spricht zu ihm die Frau, Herr, gib mir bitte dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um zu schöpfen. Sagt er ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm wieder hierher. Die Frau antwortete ihm wie folgt, ich habe gar keinen Mann. Sagt Jesus ihr, das hast du treffend formuliert, einen Mann habe ich gar nicht, denn 5 Männer hast du gehabt, und jetzt ist der, welchen du hast, überhaupt nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit ausgesprochen. Spricht die Frau zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also, wenn Leute sich zusammengesetzt hätten und vorher beraten hätten, wie können wir die große Erweckung in Samarien anfangen? Und sie hätten sich überlegt, welche Menschen werden wir als Schlüsselperson benutzen, um das zu machen? Denn wären die wenigsten Theologen, die wenigsten Pastoren, die wenigsten Missionsstrategen hätten gesagt, wir suchen uns eine Frau aus, deren Ehen 5-mal gescheitert sind, eine völlig verkrachte Existenz, die in der 6. Stunde um 12 Uhr mittags, wahrscheinlich war das 12 Uhr mittags, manchmal ist die Frage, welche praktisch Zeitzählung der Evangelist jeweils wählt. Manchmal könnte man denken, Johannes hat ein bisschen anderen Maßstab, als er das Evangelium geschrieben hat. In Ephesus, vielleicht als die anderen drei, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Die meisten denken, die 6. Stunde hier ist 12 Uhr mittags und wenn du vernünftig bist, gehst du natürlich Wasser schöpfen. Das ist ja, der Krug war ja nicht so ein kleiner Becher, das war nicht ein Markt, sondern das war ein richtig großes Ding. Da gehst du von zu Hause los, trägst das als Frau möglicherweise galant auf deinem Kopf oder irgendwie musst du das transportieren, gehst dahin. Und schöpfst dir ordentlich was rein. Da muss man sich also eher so einen richtig großen Eimer vorstellen. Tust es auf deinen Kopf und gehst zurück. Das macht man morgens oder abends. Das macht man nicht um 12 Uhr. Ja. Das heißt, wahrscheinlich war die Frau wegen ihres Hintergrundes und ihres Lebens, war sie jetzt nicht so eine Top-Mitbürgerin in Sychar, sondern eher ein Outcast, eine, die am Rande der Gesellschaft stand. Aber interessanterweise benutzt Gott sie nachher tatsächlich, um viele, viele aus dieser Stadt zu Jesus zu rufen, ja. Und wie das geschieht, merkt man dann, wenn sie dann hingeht und das sagt. Also was merken wir hier jetzt, wenn Vers 1 bis wenn man Vers 1 bis 19 sich anguckt, was passiert hier unter den beiden Fragen, wer ist Jesus, was ist die Gabe Gottes? Und da ist bei beiden Bereichen ist ein Wachstum, sozusagen, was wird hier deutlich? Das Erste ist, ich lese nochmal Vers 10, so als Orientierung für uns. Wenn du wüsstest von der Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir bitte zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Das finde ich auch ziemlich beeindruckend bei Jesus. Wir hatten das in Kapitel 2 am Ende gesehen. Da steht an einer Stelle, er tat viele Wunder. Und viele glaubten auch an ihn, aber er vertraute sich ihnen nicht an. Denn er kannte die Menschen und wusste, was im Menschen ist. Das heißt, Jesus wird sich dieser Frau offenbaren. Er wird etwas tun, was abgesehen von Kapitel 9 im selben Evangelium, was einmalig ist. Wir wissen von keiner Stelle, wo Jesus sich offenbart und sagt, ich bin der Christus. Sonst. Das wird mit dieser Frau geschehen. Hier ist es so, dass er sich ihr anvertraut. Und bei dem Mann in Kapitel 9, der blind geboren ist und der dann ausgestoßen wird aus der Synagoge, weil er sich nicht von Jesus distanziert, ihm wird gesagt, du musst sagen, die Heilung ist von Gott und nicht von ihm, denn das ist ein Sünder, der kann nicht am Sabbat heilen, das geht nicht. Und das will er nicht in Kapitel 9 und er hält an Jesus fest und sie schmeißen ihn raus und er ist ein Ausgeschlossen aus der Gesellschaft, was wahrscheinlich die Frau hier auch war. Es ist interessant, dass Christus solche Menschen, da steht sogar, er suchte ihn, fand ihn und dann hat er mit ihm gesprochen, dass solche Menschen aufsucht. Wir hätten die nicht ausgewählt. Und hier wird eine Erweckung geschehen. Hier wird das Wunder geschehen, dass eine ganze Gegend, die eigentlich judenfeindlich war, die waren sich spinnefeind, eine ganze Gegend von Sychar im Herzland von Samarien, wo eine Stätte war, die sie verehrten und sie wussten, hier war Jakob, unser großer Urvater Jakob, der lebt hier, das ist sein Brunnen, ja, wir sind mit ihm verbunden, das ist unser Vater Jakob, er hat uns diesen Brunnen gegeben, die waren stolz darauf, ja. Und jetzt hat man hier diesen Gegensatz auch zu den Juden, der nachher auch deutlich wird mit dem Berg Gerizim und mit dem Berg Jerusalem. Und da erkennt sie zuerst nur einen Juden in Kapitel 4, Vers 9. Wir haben das ja gelesen. Wie kann das sein, dass du als Jude sagst, gib mir zu trinken, sozusagen? Die Idee ist wahrscheinlich dahinter, dass sie unrein ist. Es gibt so eine Stelle im Talmud, die bedeutet, dass die Frauen Samariens von Geburt an unrein sind. Falls das im Hintergrund ist, wäre das klar, aber selbst wenn sie nicht, wenn sie wusste, dass der das vielleicht nicht denkt oder so, aber selbst, das war völlig verblüffend für sie. Sie war völlig aus dem Ruder. Wie kann es sein, dass, sie hat erkannt, das ist ein jüdischer Mann, der hat ja nicht gesagt, ich bin Jude, sondern das hat sie gesehen kulturell, an der Kleidung, am Aussehen und allem. Und sie war völlig verstutzt. Und das passiert nicht. Also sozusagen, ein Jude würde lieber verdursten, als von mir Wasser nehmen. Und sie spricht das frei aus. Und das Tolle ist, das ist hier ein evangelistisches Gespräch. Und Leute, die Evangelisten sind, auch so von Mann zu Mann, die haben die Gabe. Die können sich über alles unterhalten und landen immer beim Kreuz. Und hier geht es darum, dass hier ein Mann ist, der war müde, der war durstig, der war erschöpft. Und der sagt, gib mir zu trinken. Und dann reagiert sie. Die reagiert immer völlig normal als Samariterin. Völlig normal, immer. Und jedes Mal schiebt Jesus sie ein Stück weiter in die Richtung, dass sie schließlich zum Glauben kommt und dass die Erweckung losbricht. Also das ist sagenhaft. Wenn wir solche Leute haben als Evangelisten, die Gemeinde wächst. Der Herr schenke der Gemeinde Gottes auch in Deutschland solche Evangelisten. Und weil du kannst die kaputtesten Existenzen gewinnen für Gott. Und gerade die kaputtesten. Ja. Sie sind ein Jude. Und dann sagt er ja die Sache mit dem Wasser, wenn du wüsstest sozusagen, wer der ist, der mit dir redet und die Gabe Gottes, du betest ihn. Die macht das ja auch nachher. Gib mir bitte dieses Wasser. Und sie sagt, sie überlegt, sie ist nicht doof, ja. Sie hat den Krug und sie kann den Krug am Seil runterlassen und Wasser schöpfen. Der hat nichts. Sogar die Jünger waren weg. Er war alleine. Die sind en bloc. Hätte ja ein Jünger sagen können, ich lasse doch Jesus nicht alleine. Komm, Johannes, bleib du mal jetzt hier, ja. Und die sind alle weg. Das war natürlich auch schön, wenn man nach einer langen Reise mal ein bisschen was sehen kann, was mitkriegt und was tun kann. Jesus war völlig allein. Er war erschöpft, der war kaputt. Der war hungrig, der war durstig. Aber als er merkte, diese Frau kam und prophetisch erkannte, was für ein Leben die hatte und Gott ihm zeigte, was jetzt geschehen wird, er wird nachher sagen, die Ernte ist reif. Seht euch das an, die Ernte ist reif, die sind reif zu ernten, das Feld ist weiß. Hier ist Erntezeit, Leute. Da hat er neue Kraft geschöpft, eine Kraft, die aus dieser Speise erwuchs, dass er immer das tun wollte, was der Vater von ihm wollte. Und er hat die letzten Kräfte mobilisiert und hat jetzt diese Frau zu Gott geführt. Und in dem Zusammenhang erkennt sie denn, als er sagt, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, sozusagen, das ist ja eigentlich peinlich. Aber sie läuft nicht weg, sie schreit nicht auf, sie bleibt dort und sie sagt, du bist ein Prophet. Das heißt, die Art und Weise, wie Jesus die Sünde aufgedeckt hat, war nicht so, dass sie schockiert zusammenbrach oder weglief oder Angst hatte, sondern sie hat es einfach akzeptiert. Indem sie sagt, du bist Prophet, ist da schon die Buße enthalten. Denn wenn er als Prophet sagt, das, was du hast, ist illegal. Es geht nicht, dass du ohne legale Heirat mit jemandem zusammenlebst. Das ist verkehrt. Dann hätte sie ja irgendwie reagieren können, aber sie akzeptiert es und kommt sofort zu einem nächsten Punkt, den wir heute ja nicht behandeln. Das ist ja die spannende Stelle, wo man dann einen Schnitt macht und sagt, Fortsetzung folgt. Das kommt dann später. Aber das, was man hier sagen kann, was Jesus betrifft, die Entwicklung ist, Jude, potenziell Feind, bist du größer als unser Vater Jakob. Sie wird nachher sehen, ja, der ist größer. Und dann merkt sie, er ist Prophet. Was ist mit der Gabe? Wir haben in Vers 10 das lebendige Wasser, wo er das gesagt hat, habe ich ja oben. Wenn du wüsstest von der Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir bitte zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Und hier ist wieder so ein johannäisches Missverständnis. Das hatten wir bei Kapitel 3 auch mit der Geburt, dass Nikodemus das irdisch missversteht, als irdische, fleischliche Geburt. Und hier denkt sie, es geht um H2O, es geht um Wasser aus diesem Brunnen. Und wie kriegt er jetzt das Wasser raus? Aber Jesus meint eben doch was anderes. Und das Wasser im Hebräischen bedeutet das Mayim Chayim. Wenn man Mayim Chayim sagt, lebendiges Wasser, dann ist die Bedeutung, irdische Bedeutung ist fließendes Wasser. Fließendes Wasser ist Mayim Chayim im Unterschied zu stehendem Wasser. Das heißt, die Frau konnte es wörtlich verstehen und sie dachte jetzt, wo kriegt er das jetzt her? Ja? Und Mayim ist Wasser und Chayim ist lebendig im Plural. Und was er meint damit, ist, wie an anderen Stellen, das Wasser des Lebens genannt. Wer dieses Wasser trinkt, hat ewiges Leben. Du nimmst einen Schluck und du hast ewiges Leben. Und das Leben hört nie mehr auf. Also was für eine Chance. Es ist ein Wasser, das die Gefahr des Verdurstens für immer beseitigt. Er sagt ja hier in Vers 14 nochmal zurück. Wer auch immer trinkt von dem Wasser, das ich ihm geben werde, der wird gewiss keinen Durst mehr empfinden bis in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle von Wasser werden, welches bis ins ewige Leben weiter sprudelt. Spricht zu ihm die Frau, Herr, gib mir bitte dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um zu schöpfen. Ja? Also, hier ist mein Wasser. Stellt euch vor, ich könnte ein Wasser anbieten. Das ist Moin Moin, steht drauf, das passt. Du nimmst einen Schluck und du musst nie wieder Wasser kaufen. Und der eine Schluck, oh, das ist das beste Wasser, das ich je getrunken habe, ja. Der eine Schluck ist so gut, der verwandelt sich im Menschen in eine Quelle. Du hast auf einmal eine Wasserquelle in dir selber installiert. Und immer wenn du Durst hast, musst du nur denken in die Richtung und schon sprudelt es dir zu. Ist cool, ne? Da hat die Frau gedacht, wow, Leute, ich latsch von meinem Haus los und ich brauche 30 Minuten, bis ich beim Brunnen bin. Dann habe ich einen leeren Krug, wenn ich komme und einen vollen, wenn ich gehe. Der ist über 10 Kilo schwer. Ich wäre blöd, wenn ich da, der will mir das geben, klar. Gib mir bitte dieses Wasser. Und so hat Jesus es umgedreht. Ja? Am Anfang ist er, gib mir bitte zu trinken. Und am Ende, gib mir bitte zu trinken. Ja? Und jetzt hat er sie da, wo er sie haben will. Ist natürlich ein Stück weit gemein, in Anführungsstrichen. Er sieht ihr Leben, er sieht, wie sie kaputt gegangen ist und er will sie heilen. Und deswegen ist sozusagen die Einladung, geh hin, ruf deinen Mann und komm. Und jetzt hat sie gedacht, er denkt, ich habe einen Mann und ich hole den jetzt und dann sind wir beide da und wir beide kriegen das Wasser und dann haben wir beide das Wasser. Das ist doch cool, ja? Und er muss sie leider sagen, ich habe keinen Mann. Und dann kommt dieser Vers, den wir schon kennen. Also es steigert sich hier auch mit der Gabe und die Art Jesu ist immer einladend. Es ist nie vor den Kopf stoßen. Die schreit nicht auf und rennt weg, sondern es geht weiter. Und man merkt hier, an der Stelle merkt man, also Jesus hat eine super Art mit Leuten zu reden. Und die kaputtesten Existenzen merken, hier bin ich geliebt, hier bin ich angenommen, hier habe ich eine Chance, hier habe ich Hoffnung. Ist das nicht toll? Unser Produkt, das wir verkaufen als Kirche, in Anführungsstrichen, und wir verkaufen es umsonst. Die Gnade Gottes ist umsonst. Dem gebe ich das Wasser des Lebens umsonst. Sagenhaft, Leute. Wenn man da nicht begeistert ist als Prediger des Evangeliums, dem kann ich auch nicht helfen. Das ist das, was mich seit Jahrzehnten begeistert hat. Diese Sache, es ist ein Wasser, das die Gefahr des Verdurstens für immer beseitigt, ein Wasser, das dem empfangenden Menschen zu einer Quelle von Wasser wird, welche bis ins ebene Leben weitersprudelt. Aber es ist auch etwas, wie wir am Ende hier sehen, etwas, das im Glauben empfangen wird, mit der Bereitschaft, das eigene Leben von Jesus ordnen zu lassen. Ohne das geht's nicht. Die Frau kriegt das Wasser nur, wenn sie hingeht, ihren Mann holt und wieder herkommt. Und dann sagt, oh, ich habe keinen Mann. Und das öffnet die Tür zur Seelsorge. Sie erkennt ihn als Prophet an und damit ist sie schon bereit, sich helfen zu lassen, dass ihr ungeordnetes Leben geordnet wird. Und jetzt merkt sie auf einmal, jetzt müsst ihr vorstellen, der Krug steht immer noch da. Sie kann gar keinen Mann holen. Aber jetzt sieht sie ihren Ort. Jetzt sieht sie Sichar. Sie sieht all die Häuser, sieht all die Nachbarn, sie sieht all die Menschen. Und sie weiß, jetzt kommen die Jünger zurück. Und jetzt wird dieser Mann essen und trinken und er wird bald weg sein. Und sie rennt ins Dorf, in die Stadt. Und sie sagt, Leute, kommt! Schaut euch einen Mann an, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Wow. Du kannst solche Evangelisten nicht auffallen. Das sind Schlüsselpersonen. Wenn du solche Leute gewinnst, wenn du einen zum Glauben führst als Pastor, einen, das wird ein Selbstläufer. Den wirst du nicht mehr stoppen können. Der wird nicht aufhören zu reden von dem, was Gott für ihn getan hat. Betet, dass wir solche Leute kriegen. Kann Gott das? Will er das? Amen, Halleluja. Ja, das ist also so klasse wie nur was, ja. Es ist so klasse wie nur was. Und dann wird das eigene Leben praktisch wird verändert. Ja. Jesus verändert die Leute. Fortsetzung folgt. Amen. Ja, deswegen ist das für mich bis heute frohe Pfingsten. Ich finde den Heiligen Geist klasse. Den schlägt keiner. Der überwindet alle.